Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Schweizer Radio DRS 2, hier kommt Reflexe mit Gabriela Christen am Mikrofon. Heute geht es in Reflexe um den Künstler Adolf Wölfli und um Kunst, die in psychiatrischen Kliniken entstanden ist. Adolf Wölfli war zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Klinik Waldau in Bern verwahrt und hat dort ein außergewöhnliches Werk geschaffen. Er hat 25.000 großformatige Blätter gezeichnet, geschrieben, er hat komponiert. Heute gibt es sogar Stimmen, die sagen, er sei der größte Schweizer Künstler überhaupt. Im Kunstmuseum Bern und in der Waldau selbst ist jetzt zusammen mit dem Werk von Wölfli auch die Sammlung Morgenthaler zu sehen, die bedeutendste Sammlung von Werken psychisch kranker Menschen, die wir in der Schweiz haben. Diese Ausstellungen sind der Anlass, wieder einmal über Adolf Wölfli, aber auch über das Verhältnis von Kunst und Wahnsinn zu sprechen. Ich habe drei Gäste zu mir ins Studio eingeladen und begrüße Katrin Luchsinger, die sich im Rahmen eines Forschungsprojektes sehr intensiv mit den Sammlungen von verschiedenen psychiatrischen Kliniken in der Schweiz auseinandergesetzt hat. Dann Andreas Altdorfer, Psychiater und Leiter des Museums in der Klinik Waldau. Und schließlich Daniel Baumann von der Adolf-Wölfli-Stiftung. Willkommen zu diesem Gespräch, das ich gerne mit einem Lautgedicht von Adolf Wölfli selber eröffnen möchte.
Kapitel Schluss, der Kittel Huss, der Witt Witt in der Schiege. Er gitt der Schuss, verbitt der Russ, der Brit ritt in der Wiege. La Titel Duss, der Knittel Muss, der Gitt Witt Line triege. Ibi, Rittere Gitt, verwitwet Hund, er zittere Witt.
Daniel Baumann, das war das Lautgedicht Kapitel Schluss von Adolf Wölfli, das wir hier gehört haben. Sie beschäftigen sich ja seit Jahren sehr intensiv mit diesem Künstler. Was ist für Sie so das ganz Besondere an ihm?
Ja, vielleicht muss ich vorab sagen, dass ich mich eigentlich zu Beginn gar nicht für diesen Künstler interessiert habe, sondern eigentlich interessiere ich mich für zeitgenössische Kunst. Und ich glaube, das war für mich auch eine Chance, dass ich kein Fan war von Wölfli, sondern eigentlich so aus einer Distanz langsam näher rückte. Und heute interessiert es mich sehr stark immer noch, auch nach Jahren, während es eben zu Beginn mich eigentlich nicht besonders faszinierte.
Katrin Luchsinger, wie ist das für Sie? Sie haben sich ja mit vielen Arbeiten von psychisch Kranken aus verschiedenen Kliniken in der Schweiz jetzt auseinandergesetzt. Wer ist aus dieser Perspektive dieser Adolf Wölfli für Sie?
Für mich ist Adolf Wölfli einer, vor allem einer, dem es gelungen ist, sich Gehör zu verschaffen. Und das ist ein Weg, der mich sehr interessiert. Ich bin sehr beeindruckt von diesem Werk. Ich finde es auch ein sehr vielseitiges Werk. Also es gibt auch ganz verschiedene Zugänge dazu. Es gibt auch viele Fragen dazu. Aber vor allem ist er einer, dem es gelungen ist, in einen Austausch zu treten, sich vernehmbar zu machen, die Werke an den Mann, an die Frau zu bringen und ein Echo einzufordern. Und das macht ihn sicher zu einem besonderen dieser Autorinnen und Autoren aus psychiatrischen Kliniken.
Wie sehen Sie das, Andreas Altdorfer, dieser Wölfli, der ja in der Klinik, in der Sie heute arbeiten, vor rund 100 Jahren gearbeitet hat? Was ist der für Sie für eine Figur?
Er ist einer der vielen Insassen, die in der Waldau waren und gelebt haben, Jahre, Jahrzehnte gelebt haben. Und das Außergewöhnliche ist, dass er in dieser Waldau eine Arbeit gefunden hat, in der er sich selbst darstellen konnte, in einer Art und Weise, wie er es wahrscheinlich außerhalb der Waldau gar nicht gekonnt hätte. Und damit eigentlich ein immenses Werk hinterlassen hat, das eigentlich wirklich ganz eng mit dieser Klinik verbunden ist, in einer Lebenssituation gelebt haben zu können, die eigentlich extraordinär ist.
Sprechen wir doch vielleicht zuerst über dieses Werk von Adolf Wölfli, das ja wirklich ganz erstaunliche Dimensionen hat. Also wenn man jetzt in Bern in die Ausstellung von Adolf Wölfli geht, dann gibt es ja da mittendrin so einen riesigen Stapel aus braunem Papier. Daniel Baumann.
Ja, das sind eben diese 25.000 Seiten, die Wölfli gefüllt hat und die sich auch lange in der Waldau gestapelt haben, von denen man nicht genau wusste, was eigentlich drinsteckt. Und erst mit der Schaffung der Adolf-Wölfli-Stiftung hat man mit der Transkription begonnen und entdeckt, dass das eigentlich nicht, oder dass das mehr sind als 25.000 Seiten. Das ist eben eine Geschichte, ist eine kohärente Geschichte in 5 Teilen. Und diese Geschichte, die steht auch im Zentrum der Ausstellung jetzt im Kunstmuseum Bern, denn ich habe festgestellt, dass eben für viele für Wölfe ein Begriff ist. Man kennt die Bilder, man kennt ein bisschen die Geschichte, man kennt die Biografie, das wollte ich damit sagen, aber man kennt eben nicht die Geschichte, die er geschrieben hat, dass diese Weltkonstruktion, dieser Reis um die Welt im Kopf, die Aneignung der Welt, die eine Neuschaffung der Welt, er macht sich ja dann die St. Adolf Riesenschöpfung, neben Gott die zweite Schöpfung, und diese ganze Erzählung und was das alles an unglaublichem Energie, mit welchem Energieaufwand und Ordnungswut und Balance das hergestellt wird, darum geht es in der Ausstellung.
Vielleicht müssen wir trotzdem kurz sagen, die Biografie, vielleicht kennen nicht alle diese Biografie von Adolf Wölfli.
Ja, ganz kurz gesagt, es ist eine dramatische Biografie. Das ist ein Mensch, den ärmsten Verhältnissen aufgewachsen ist. Der Vater verlässt die Familie, wie er 5-jährig ist, die Mutter stirbt. Wölfli wächst zuerst in Bern auf, wird dann zurück ins Emmental verfrachtet, wird ein Verdingbub, das hieß damals, diese Kinder und bis ins 20. Jahrhundert hinein, diese Kinder wurden bei Bauern untergebracht, die wurden aber auch alle 2 Jahre auf den Dorfplatz gestellt und weiter verschoben.
Waren also so richtig kleine Arbeitssklaven?
Genau, die mussten mit 7 und 8 Jahren musste Wölfli für Kost und Logis arbeiten. Das bedeutet, um 5 Uhr morgens aufstehen, arbeiten, dann kurz zur Schule gehen, nach Hause kommen, wieder arbeiten und spät abends ins Bett und das tagtäglich. Und der musste Hunger leiden, wurde natürlich ziemlich einige Male geschlagen. Sein elendes Leben, wenn man sich heute überhaupt fragt, wenn man sowas überlebt. Auf jeden Fall, er hat es überlebt und ist aber doch dann abgedriftet. Er wurde Knecht, Wanderarbeiter, ist also unterste soziale Stufe. Und 1890, wie er 26-jährig ist, versucht er sich an 2 Mädchen zu vergreifen und wird dann aber erwischt und kommt ins Zuchthaus für 2 Jahre. Und kommt aber nach 2 Jahren aus dem Zuchthaus, vereinsamt immer mehr, isoliert sich und versucht 1895, also mit 31 Jahren, sich nochmal ein Mädchen zu vergreifen. Das ist alles erfolglose Notzuchtversuche zum Glück. Und das Verhalten muss so auffällig gewesen sein, dass die Leute, die ihn ergriffen, also die Polizei, sich gesagt hat, mit dem stimmt was nicht. Also den schicken wir nicht zurück ins Gefängnis, sondern in die Waldau, um den Geisteszustand abzuklären. Und es wird entschieden, dass dieser Wölfli in die Waldau muss.
Ja. Unglaublich, dass jemand mit einer solchen Biografie nachher anfängt, ein solches Werk zu schaffen. Wie muss man sich das vorstellen, wie das funktioniert hat?
Das ist sicher eine ganz andere Situation. Vorher eben diese Arbeit, harte Arbeit, gemischt mit etwas Schule, quasi obligatorische Schulzeit, aber dann eigentlich nur noch diese harte Arbeit. Und dann plötzlich in dieser Klinik, wo eigentlich eine inhaltlich auch Arbeit gefordert war, ganz klar, aber gleichzeitig auch die Unterhaltung einen wichtigen Aspekt hatte, also Arbeit und Freizeit. Und offensichtlich war dann einfach das Klima, dieses familiäre Klima dieser Klinik damals so anregend oder auch so stimulierend, dass etwas möglich war, dass eine Entwicklung möglich war.
Das klingt ja total idyllisch, nach idyllischen Zuständen in einer solchen Klinik.
Also Wölfli hatte, glaube ich, früher schon einen Versuch, hat er nicht, ist nicht beschrieben, dass er etwas nähte, einen Teppich oder einen Mantel, lange bevor er in der Klinik war. Der ist natürlich nicht erhalten geblieben. Irgendjemand in diesen Dokumenten, die es gibt zu Wölfli, sagte, wurde die Nachbarschaft befragt und jemand sagte von Wölfli, er war immer schon so, er hat irgendetwas zu viel und irgendetwas zu wenig. Also ich denke, das war in ihm auch ein bewundernswerter Anspruch, die sich die Welt anzueignen oder eine Aussage zu machen im großen Stil. Ich stelle mir vor, dass das etwas auch in seinem Bildungshunger war. Das ist jetzt eine Spekulation, aber dass das möglicherweise schon vorher in ihm drin war. Was mich immer wieder auch beschäftigt, wenn ich vielleicht kurz eine andere Autorin erwähnen kann, Constance Schwarzlin-Berbera, die in der Klinik angefangen hat zu schreiben. Und sie benennt das Les Voix du Téléphone, also das sind Telefonstimmen, das ist ein Diktat, aber was wirklich einfach passiert ist, ist, dass sie geschrieben hat, dass sie weder was sie vorher machte, Hausfrau war, weder gekocht, noch kaum gegessen, noch sich unterhalten, noch gearbeitet oder sich sonst wie zerstreut hat, sondern einfach geschrieben. Und das ist etwas, was mich sehr erstaunt, also das finde ich wirklich verwunderlich, dieser Schritt zur Kultur in einer derartigen Situation, die ja doch auch sehr viel Katastrophisches hat wahrscheinlich. Also dieser Eintritt, dieses Eingewiesensein in eine Klinik ist ja nicht, man geht ja nicht in ein Sanatorium, sondern das ist auch mit viel Widerstand und Gefühlen von Zusammenbruch, so liest man das nach, verbunden. Und dass sich daraus so etwas, was wir eine kulturelle Tätigkeit benennen würden, entsteht, das ist etwas, was mir sehr Eindruck macht.
Bei Wölfli fragt man sich ja dann immer, also was Sie jetzt gesagt haben, das sind ja eigentlich bildungsferne Menschen, also Wölfli ganz bestimmt oder so, der dann ein ganz eigenes Universum mit einer eigenen Formensprache irgendwie sich so aufbauen konnte. Hatte er da wirklich keine Vorlagen aus der Kunst? Also zum Teil erinnern einen diese großen ornamentalen Blätter ja wirklich auch an primitive Kunst zum Beispiel oder so etwas. Muss man sich da wirklich denken, dass er das aus sich heraus erfunden hat?
Dieses Erstaunen, ich glaube heute, das trifft alle, dass solche Leute in solch widrigen Umständen zu arbeiten beginnen. Ich glaube, man hat dann aus dem, natürlich im Kontext auch dieses 20. Jahrhunderts, seinen Mythos kreiert von einem genialistischen Künstler, der alles aus sich heraus schafft. Vielleicht sollte man das nicht zu stark romantisieren. Es gibt auch ganz pragmatische Gründe, Zeitvertrieb, sozialer Aufstieg, Anerkennung, das sind alles Sachen, die uns ja auch treiben.
Man kann das vielleicht noch weiterführen. Eben idyllisch war es wahrscheinlich eben doch nicht so, wie es jetzt vielleicht getönt hat, weil es waren erregte Patienten da, es gab keine Möglichkeiten, die einigermaßen vernünftig zu beruhigen. Man war darauf angewiesen, also die Leute, wenn sie eingewiesen wurden, wurden ins Bett gesteckt. Wenn diese Beruhigungsmaßnahme nicht reichte, wurden sie in Dauerbäder verfrachtet. Also da gab es wirklich auch wahrscheinlich nicht so Idyllisches in dieser Klinik. Aber gleichzeitig hat man bemerkt, dass verschiedene Tätigkeiten die Insassen beruhigen. Und alles, was sie beruhigt hat, wurde gefördert. Und da war eben früh die Erkenntnis vorhanden, dass jegliche Betätigung neben der Arbeit, auch in der Freizeit, eben eine Beruhigung herbeiführen kann. Und das sind zum Teil eigentlich aus heutiger Sicht ganz klare kunsttherapeutische Maßnahmen, die man dort unreflektiert irgendwie angenommen hat, weil man den Effekt sah.
Ich möchte gerne noch mal zurückkommen zu den Quellen oder ob Wölfli nicht im Sinn hatte, Kunst zu machen, was Sie vorhin gefragt haben. Ich denke, er hatte neben dem, dass man nicht weiß, wie dieses Werk angefangen hat, 1904, wie die Formsprache, wenn man so sagen will, schon da war, hat er natürlich Quellen. Also er hatte eine Bibliothek, die muss auch groß und gut gewesen sein. Er hatte illustrierte Hefte von Reisegesellschaften, die haben ihm offensichtlich sehr Eindruck gemacht, weil das ist ja das Muster, das er verwendet, dieses Reisen in Gruppen durch die Welt und den Weltraum und das sich aneignen, aufkaufen. Das ist ja eigentlich alles eine sehr zeitgemäße Fantasie um 1910 kann man das so reisen und auch aufkaufen. Kann
also im Sinne des Kolonialismus,
meinst genau, du? Oder auch im Sinne des Kapitalismus. Also wenn man reich ist, kann man praktisch alles kaufen. Und vielleicht Wölfli, auf einem der ersten Bilder in der Ausstellung steht Adolf Wölfli, Komponist. Also er hat komponiert, vielleicht eine Art, weiß ich, Märsche oder so etwas. Dann hat er sehr, sehr viel geschrieben, was ja dieser Stapel an Heften ist. Das ist eine Bibliothek, die sollte auch gedruckt werden. Also der Kontext Bildung, vielleicht fast noch mehr als Kunst im Sinn von Bildern, sondern wirklich ein gebildetes Riesenwerk, ein enzyklopädisches Riesenwerk sollte da geschaffen und auch verbreitet werden. Und das ist eine Quelle neben der anderen, wo man ja dann wie nicht sagen kann, woher kommen diese Ornamentbänder, diese Form, diese Symmetrie, diese Ordnung, diese Überordnung, die im Werk selber dann ist.
Ja, und das ist, glaube ich, auch das Interessante daran, dass sich da einer, nicht, der hat versucht, die Sprache der anderen zu nutzen, von der er eigentlich ausgeschlossen war, weil die Sprache, wie er diese Texte schreibt, das ist immer so bildungsbürgerlicher Stil. Also er eignet sich da die Sprache der Herrschenden an und macht sich daraus eine eigene Welt. Und das ist sehr zeitgemäß und eben auch sehr interessant zu verfolgen, weil natürlich darin sich alles letztendlich spiegelt. Ja. Das ist auch das Lustige oder Interessante bis heute, dass da so ein plötzlich schiefes Licht auf unsere Geschichte geworfen wird von einem totalen Unterhund, von dem man gar nicht erwartet hätte, dass er überhaupt sich mal meldet. Ja. Und jetzt hat sich der gemeldet und wir stehen da und denken, ulala, was machen wir jetzt damit? Das stimmt ja auch, was der da erzählt. Ja.
Wie hätte denn diese neue Welt ausgesehen, die er erfunden hat, sozusagen als Gegenwelt zu seinem realen Leben, das er da in der Klinik Waldau geführt hat?
Es ist natürlich eine Welt, wo er im Mittelpunkt, da steht er im Mittelpunkt dieser Welt. Es wird eben St. Adolf der Zweite und es ist natürlich eine Welt, die ihm gehört.
Adolf Wölfli war ja jetzt nur einer der Patienten in der Klinik Waldau, der Kunst gemacht hat, also natürlich eine Ausnahmefigur, glaube ich, mit diesem riesigen Werk. Aber es gab ja in dieser Waldau andere Künstler, die ebenso, und Künstlerinnen vor allem, die ebenso wahrgenommen wurden. Und das hatte ja auch viel mit Walter Morgenthaler, dem damaligen Oberarzt in der Klinik zu tun, dessen Sammlung Sie jetzt ja auch ausstellen. Ist das Werk von Adolf Wölfli, wenn man es jetzt vergleicht mit den anderen Werken, ist das eine totale Ausnahmeerscheinung? Oder kann man sagen, auch wenn die anderen Werke vielleicht kleiner sind, so weniger dieses Gigantische an sich haben, dass man doch ähnliche Lebensentwürfe so in die Kunst projiziert sieht, wie das bei Wölfli der Fall ist?
Wahrscheinlich nicht ähnliche Lebensentwürfe. Es sind vielleicht also von der Diagnose her vergleichbare Diagnosen. Auch Dementia praecox und schizophrene Leute, aber letztendlich ein anderer Umgang mit dieser Krankheit. Sicher nicht diese enorme Schaffenskraft. Es hat keinen anderen in der Waldau gegeben, der so viel in diesen 30 Jahren, die er dort war, ungefähr gemacht hat. Aber dann sind es, wenn es 100 Zeichnungen sind, sind es schon viel. Und viele in der Sammlung Morgenthaler, da sind 2-3 Zeichnungen vorhanden, die er einfach aus seinem eher psychodiagnostischen Hintergrund dann gesammelt hat.
Ich sehe es ein kleines bisschen anders. Ich denke, was Wölfli auch auszeichnet, ist so etwas überaus Vitales, so ein ungebrochener Wille. Was er ja eigentlich will, ist Glück, Reichtum und die Liebe der Frauen, wie Freud sagt. Also es fällt ihm alles zu in dieser Gegenwelt, von Eva bis Maria, Magdalena lieben ihn alle und er muss nie sterben. Er stürzt 1000-mal ab und oh Wunder, steht er wieder auf und ist unversehrt. Und das ist auch etwas Volkstümliches. Das macht ihn uns sympathisch, weil wir das ja irgendwie auch kennen und möchten, natürlich. Und bei den ich komme noch mal zurück, vielleicht auf Constance Schwarzlin-Berbera. Sie hat jetzt ein Werk was vorhanden ist in diesen 24 Heften. Das sind 750 Seiten, aber so wie sie die Hefte nummeriert, waren es viel, viel, viel mehr. Und sie hat auch immer geschrieben, so wie Morgenthaler uns berichtet in seiner Habilitationsschrift, sie hat immer geschrieben. Oder dann hat sie etwas gestrickt, aber sie war immer tätig. Und was, sie war eine, sagen wir, gebildete Frau, für eine Frau ihrer Zeit. Sie war Arztgattin, sie hat diese Funktion, das beschreibt sie immer, runterlaufen, Türe öffnen, Patienten empfangen, wieder wahrscheinlich auch dieses Telefon als eines der ersten im französischen Jura war eine wichtige Sache, die sie halt dann in der Krankheit weitergehört hat. Also sie hat, das ist ein Bezug zur Kultur. Und sie schreibt natürlich ganz anders. Also sie strotzt nicht dermaßen vor Zuversicht. Keinesfalls. Also ein Satz ist mir sehr in Erinnerung, wo sie schreibt von sich in der dritten Person, sehr distanziert, la personne. Und einmal schreibt sie, all diese Frauen hier werden nicht vergessen werden, weil die Person sie hört. Und das ist eine Reflexion der Kliniksituation, die auch vielleicht viel, viel trauriger ist oder viel, sagen wir, viel näher an der Realität ihres Lebens. Also es war ihr nicht gegeben oder nicht ihr Vergnügen, eine Gegenwelt zu erfinden, sondern sich an diesem Alltag entlang zu schreiben. Und das ist sicher ebenso komplex wie Wölfli. Es ist auch in einer Form vergleichbar in dieser Litanei, diesem Strom von Gedanken im Alltag, was wird aufgetischt, was wird serviert, was wird gegessen, wie wird gekleidet und dann solcher Tiefsinn, solcher Einblick in die Situation. Das ist ein sehr hermetisches, schwieriges, schönes Werk.
Hat es vielleicht auch gerade damit zu tun, dass so die Frauen zum Beispiel, die jetzt zu sehen sind, eben Constance Schwarzlin-Berber, haben sie mir auch gesagt, dass sie viele Kochrezepte auch aufgeschrieben hat, so mit ihrer ganz speziellen Kalligrafie, kann man eigentlich sagen, oder andere Künstlerinnen, zum Beispiel wie Lina Schafter, die dann gehäkelt hat, so kleine Häkelobjekte, so ganz spezielle, wunderbare Sachen gemacht hat, zum Beispiel ein kleines Flugzeug gehäkelt hat, dass diese Frauen sich dann sehr nahe so bei diesen weiblichen Techniken halt bewegt haben oder gestickt haben, andere, dass man das auch weniger zur Kenntnis genommen hat, dass diese doch relativ großformatigen Blätter eines Wölfli, die dann natürlich viel mehr auch wie Kunst aussehen.
Ja. Also, und es wird auch reflektiert, also Constance Schwarzlin war so lange dort, dass ihr Name Schwarzlin-Berbera einmal irgendwie verwechselt wurde von einem Arzt und sie schreibt, dass la personne a disparu, Madame Berbera a disparu. Also sie nimmt das wahr, dass sie nicht, dass ihr nicht begegnet wird. Und ich denke, das prägt ein Werk auch, so wie es Wölflis Werk geprägt hat, er wurde ja förmlich überrannt mit Aufträgen am Schluss, er musste das richtig steuern, dass er all diese vielen Porträts überhaupt noch herstellen konnte und noch zu seinem eigenen Anliegen kam.
Vielleicht können wir noch kurz über das Verhältnis Kunst und Wahn oder Kunst und Wahnsinn überhaupt sprechen. Das ist ja ein sehr komplexes Verhältnis. Es ist mir jetzt wieder aufgefallen, zum Beispiel die große Courbet-Ausstellung in Paris, die zeigt den Künstler in einem Selbstbildnis, das ihn als Wahnsinnigen zeigt. Also wirklich so mit aufgelöstem Gesicht, mit aufgerissenen Augen und so. Also der Künstler als Wahnsinniger hat ja eine große Tradition in unserer Gesellschaft. Und doch stellt sich ja dann immer wieder die Frage, ist das, was diese Künstler, Künstlerinnen aus psychiatrischen Kliniken machen, ist das denn eigentlich Kunst?
Es gibt halt einfach Leute, die künstlerisch tätig sind und verschiedene Biografien haben und unter verschiedenen Umständen ihre Werke realisieren.
Also ich würde das auch so sehen. Also eigentlich sind das Erlebniswelten und die werden ausgedrückt in einer Art, wie die ausgedrückt werden können, wo die irgendwelche Fähigkeiten haben. Ob die dann schreiben oder zeichnen, ist eine andere Frage.
Wie ist das für Sie, Katrin Luxinger? Sie haben ja viel Kunst oder Arbeiten, Werke von Patienten, Patientinnen aus diesen unterschiedlichen Kliniken auch über längere Zeit hinweg gesehen. Ja. Wie würden Sie dieses Verhältnis von Kunst und Wahnsinn so aus dieser Perspektive heraus sehen?
Ich finde es gerade in diesem Bereich von Werken etwas sehr Interessantes. Das ist etwas, was mich an dem Feld auch sehr interessiert. Wie würde es denn zu Kunst? Weil so wie wir die Dinge vorfinden, sind sie in einer Kiste oder nicht einmal in einer Kiste. Und jetzt sind sie im Kunstmuseum Bern und dort sind sie schön. Und wir haben uns bemüht, wir haben sie sorgfältig präsentiert und man wird dort hineingehen und sie als Kunst ansehen und das kommt ja irgendwie zustande. Das ist eine Auseinandersetzung, und das Resultat ist die Präsentation und die Werke selber sind ja, Daniel hat das schon gesagt, sind als was auch immer entstanden, als Erfindung, als Zeitvertreib, als Handarbeit. Manchmal steht drauf Patentnummer sowieso, aber die Situation ist so besonders, oder der Austausch mit der Umgebung ist so besonders, dass ich denke, das ist ein Bereich von Produktionen, wo man immer wieder schauen kann, wie es in den Bereich der Kunst ragt und daraus wieder verschwindet, je nach der Komplexität, die man dem Werk auch zugesteht. Und die Komplexität zugestehen, das ist die Arbeit, die wir leisten, aber sie ist in den Werken drin.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Katrin Lochsinger, Andrea Salthofer, Daniel Baumann, für dieses Gespräch. Und hören wir uns doch zum Schluss noch einmal ein Gedicht von Adolf Wölfli an, ein Gedicht unter dem Titel »Schenkst du deinem Gott Vertrauen?«
»Schenkst du deinem Gott Vertrauen, fliegst du nicht im Abendwind. Willst du große Häuser bauen, nun so spott dir selber, Kind. Überall, in allen Festen, sing ich Halleluja dir, trinke stets vom Allerbesten, denn du bist doch wieder irr. Ich kann meinem Gott nicht dienen, ist zu weit entfernt von mir, reitet stets auf anderen Schienen, zisch und geifert wie ein Tier.
Sie hörten das Gedicht »Schenkst du deinem Gott Vertrauen« von Adolf Wölfli, gelesen von Anton Bruin. Gedichte und auch die Musik des Künstlers kann man sich übrigens im Netz unter Adolf Wölfli in einem Wort geschrieben.ch anhören. Die Ausstellungen Adolf Wölfli Universum und Der Himmel ist blau, Werke aus der Sammlung Morgenthaler im Kunstmuseum Bern, dauert bis zum 18. Mai. Und die Ausstellung Nacktsein im Psychiatriemuseum Bern in der Waldau ist bis Ende August zu sehen. Zum Forschungsprojekt von Katrin Luchsinger ist im Kronos Verlag zudem gerade die Publikation Werke aus psychiatrischen Kliniken in der Schweiz 1850 bis 1920 erschienen. Soviel zu Kunst und Wahn in Bern.